Haben Sie schon einmal von Franz Riesel oder der Franz-Riesel-Straße gehört?
Ja, dank der Pressearbeit oder sagen wir mal der Aufklärungsarbeit, die die Wälzer-Initiative geleistet hat, wurde die Thematik in die Medien gebracht. Es wurde darauf hingewiesen, dass er ein oberösterreichischer Humorist mit schweren antisemitischen Ausschlägen war.
Franz Riesel war meines Wissens auch schon illegaler Nationalsozialist und dementsprechend, also die Illegalen waren ja besonders respektiert innerhalb der NSDAP. Viele sind ja dann aus Opportunismus nach 38 dazugegangen. Aber die Illegalen waren natürlich was Besonderes und dementsprechend geachtet.
Wie ist es möglich, dass Menschen wie Franz Riesel nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Karriere machen konnten und sogar mit Straßennamen geehrt wurden?
Diese Frage haben sich SchülerInnen der 7. Klassen des Bundesrealgymnasiums Wels-Wallerer Straße gestellt. Sie haben eben Ausschnitte aus einer Multimedia-Präsentation der SchülerInnen gehört. Im Rahmen eines Schulprojekts haben sie sich näher mit der Franz-Riesel-Straße in Wels befasst. Franz Riesel war ein Nationalsozialist der ersten Stunde. Als NS-Propagandist verbreitete er über Rundfunk und Printmedien einen radikalen Antisemitismus. Auf dem Straßenschild der Franz-Riesel-Straße in Wels gibt es darüber keine Informationen. Er wird lediglich als Linzer Mundartdichter und Humorist bezeichnet. In Linz hat der Stadtsenat noch im Dezember 2022 beschlossen, den Rieselweg umzubenennen. Ebenso drei weitere Straßen: den Porscheweg, die Gföllner Straße und die Pfitzner Straße. Der Beschluss ist auf Empfehlung einer Historikerkommission erfolgt, die in Linz Straßennamen auf ihre historische Belastung untersucht hat. 64 Straßen sind dabei identifiziert worden. Die genannten vier Namen gelten als besonders gravierend. Das Linzer Stadtarchiv arbeitet derzeit Vorschläge für die Neubenennungen aus. Zurück nach Wels. Dort prüft das Stadtarchiv derzeit noch, ob und wie im Fall der Franz-Riesel-Straße gehandelt werden sollte. Die SchülerInnen des Wallerer Gymnasiums haben in der Zwischenzeit selbst recherchiert. Das Ergebnis haben sie in Form einer Multimedia-Präsentation bei einem Wettbewerb der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung eingereicht. Betreut hat sie dabei Johannes Müller, Lehrer für Geschichte und politische Bildung. Ich habe die Schülerinnen und Schüler in der Klasse besucht und gefragt, was ihre Erkenntnisse aus den Recherchen und aus ihrem Projekt sind.
Wie seid ihr überhaupt auf das Thema gestoßen?
Also wir haben uns als WPG dazu entschieden, dass wir beim BPB-Wettbewerb mitmachen. Das ist die Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland. Und das ist ein Wettbewerb, der geht im ganzen deutschsprachigen Gebiet. Und dort haben wir uns die verschiedenen Themen angeschaut und beschlossen, dass wir uns am ehesten für den Straßennamen-Schwerpunkt interessieren.
Hast du früher schon mit Straßennamen beschäftigt oder dir die Frage gestellt, was die Namen dabei überhaupt bedeuten?
Also früher habe ich mich nicht wirklich damit befasst und natürlich sind da die Zusatztafeln aufgefallen, aber so generell habe ich nie hinterfragt, warum die Straßen so genannt wurde, beziehungsweise wer der Namensgeber der Straßen war.
Wie habt ihr euch denn dem Thema angenähert? Wie seid ihr da vorgegangen beim Recherchieren?
Also wir haben erst einmal angefangen mit Internetrecherchen und haben dann auch angefangen, dass wir potenzielle Quellen anschreiben, wie zum Beispiel das Stadtarchiv. Und da haben wir dann beispielsweise Zeitungsartikel bekommen, aus denen wir dann den Großteil unserer Informationen bezogen haben.
Also wir haben die lokalen Medien halt zu einem Interview herangebeten und die lokalen Politiker, die Stadträte der Stadt Wels.
Geantwortet haben uns dann aber nur zwei Politiker.
Wie leicht oder wie schwierig ist es denn, über die Biografien dieser Personen etwas herauszufinden?
Es ist durchaus sehr schwer, weil interessanterweise jetzt internetmäßig nicht sehr viel vorhanden ist. Und wir haben dann aktiv bei den umliegenden Archiven nachfragen müssen, ob die jetzt was zur Verfügung hätten, das wir benutzen dürfen. Und da ist es dann leichter gegangen, weil wir haben dann Skripten gekriegt, wo wir unsere Informationen draus ziehen haben können. Und das heißt, wenn man da wirklich was will, dann muss man fast aktiv schauen, wo es die Informationen gibt.
Was habt ihr aus den Informationen dann gemacht?
Wir haben die Informationen dann in unserer PowerPoint-Präsentation eingearbeitet und haben nun natürlich weiter uns informiert und haben versucht, so gut wie möglich uns zu informieren und dass wir dann die Fragen, die wir an die Politiker gerichtet haben, optimieren und dass wir halt dann gute Antworten bekommen.
Was wolltet ihr denn von den Politikern wissen?
Wir haben da mehrere Fragen gehabt, zum Beispiel die Einstiegsfrage, ob sie schon mal vom Franz Riesel, das war die Straße, auf die wir uns fokussiert haben, ob sie schon mal was vom Franz Riesel gehört haben. Uns hat interessiert, ob sie bereit wären, zum Beispiel eine Straßenumbenennung zu unterstützen und inwiefern das möglich ist, also welche Schritte da zum Beispiel nötig sind.
Die Erkenntnisse davon waren, dass die meisten Politiker nicht wirklich gewusst haben, wie das funktioniert, weil das nicht in ihrem Aufgabenbereich liegt. Und sie haben halt gesagt, das ist im Aufgabenbereich vom Bürgermeister. Und weil wir keine Rückmeldung vom Bürgermeister gekriegt haben, haben wir den leider nicht fragen können dazu.
Warum habt ihr euch auf Franz Riesel konzentriert?
Weil Franz Riesel generell als einer der schlimmsten Nationalsozialisten war, die in unserem Spektrum waren, das heißt in Wels, die Straßennamen aufgefallen ist. Und da war halt, wie gesagt, der Franz Riesel einer der schlimmsten Nationalsozialisten. Wir haben einen Max Mell und einen Richard Billinger zur Auswahl gehabt, wir haben sie dann auf den Riesel beschränkt und haben halt dann zu ihm halt auch die Nachforschungen angestellt.
Ihr habt ja dann auch versucht, andere Leute zu befragen, was die eigentlich wissen über Franz Riesel. Wie erfolgreich waren da eure Umfragen?
Also die meisten Leute bei uns in der Stadt, die wissen leider nicht recht viel über einen Franz Riesel und sie möchten auch nichts dagegen tun. Straßennamen ändern oder Zusatztafel war ihnen eigentlich sehr egal, weil sie halt kein Vorwissen zu der Person haben und schlecht informiert waren. Und ich glaube, das liegt einfach auch schon zu lang zurück, dass die meisten einfach davon nichts mehr wissen.
Das ist ein gutes Stichwort, weil die Zeit liegt schon sehr weit zurück und auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen werden ja immer weniger. Warum ist jetzt für euch das wichtig, dass ihr euch damit beschäftigt?
Ja, dieses Wissen sollte definitiv nicht aussterben. Und die Zeitzeugen, die werden immer weniger, weil sie alle schon sehr alt werden. Und mit denen würde, wenn man es nicht weitergibt, dieses Wissen auch verloren gehen. Und deswegen finden wir, dass es wichtig ist, das weiterzugeben an die neueren Generationen und dass man das ein bisschen verbreitet wieder.
Die SchülerInnen betonen, wie wichtig es ihnen ist, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät und dass das Wissen darüber weitergegeben wird. Gerade weil es immer weniger ZeitzeugInnen gibt, die davon erzählen können. Welche Aufgabe hat dabei die Schule? Wie kann Zeitgeschichte weiterhin interessant vermittelt werden? Geschichtelehrer Johannes Müller dazu.
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist hier der praktische Bezug. Zum einen, dass man direkt vor der eigenen Haustüre sozusagen kehrt und man schaut, wie geht man mit dem Thema um in unmittelbarer Nähe der eigenen Umwelt. Das Zweite ist dann, dass man selber aktiv dann nachforscht. Und je mehr Wissen dann da ist, umso interessanter wird es, umso mehr geht man in die Tiefe. Und man kann praktisch direkt sehr konkret und praktisch sich mit dieser Zeit auch befassen.
Die Recherchen der SchülerInnen haben gezeigt, dass es noch viel in Bezug auf die NS-Zeit aufzuarbeiten gäbe. Warum kommt in Österreich die kritische Betrachtung der Vergangenheit erst so spät?
Ja, ich denke, dass es jetzt vielleicht auch der Abstand ist zu der Zeit, sozusagen die Enkel-Großeltern-Generation, die vielleicht eher mit dem umgehen kann, als vielleicht dann die Menschen, die noch sehr direkt betroffen waren nach dem Krieg, als man wieder zur Tagesordnung übergegangen ist, den Mantel des Schweigens drüber gelegt hat, die Menschen sehr stark betroffen waren noch wahrscheinlich und man ein bisschen halt sich dieser furchtbaren, schlimmen Geschichte einfach mal durch Schweigen entziehen wollte. Und jetzt, denke ich mal, ist jetzt genug Zeit vergangen, damit man das auch nicht nur emotional, sondern wissenschaftlich an das herangeht, um sich mit dem auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, was da Schlimmes passiert ist, ohne dass man jetzt vielleicht auch direkt jetzt da große Konflikte eingeht, innerhalb der Familie und so weiter.
Jetzt ist es in Linz ja so, dass den Beschluss gegeben hat, dass Straßennamen umbenannt werden. Belastete Straßennamen, die von der Historikerkommission identifiziert worden sind. In Wels ist das Stadtarchiv noch dabei zu prüfen. Was ist denn euer Vorschlag oder eure Idee? Seid ihr dafür, dass man umbenennt? Seid ihr für Zusatztafeln? Auf welche Schlüsse seid ihr gekommen?
Also wir sind jetzt einstimmig der Meinung, dass eine Zusatztafel die beste Lösung wäre. Bei einer Umbenennung würde der Name verloren gehen und mit dem Namen auch die Geschichte dazu. Und so würde eben quasi das Wissen auch wieder verloren gehen, das eben so wichtig ist, weiterzugeben. Und durch eine Zusatztafel kann man quasi ein Mahnmal errichten und darüber aufklären, warum der Name dort steht und auch warum das kritisch zu betrachten ist, dass der Name da steht.
Die SiebtklässlerInnen des BRG Wallerer Straße plädieren also für eine Zusatztafel. Und sie haben auch einen konkreten Vorschlag was darauf zu lesen sein sollte. Nämlich Franz Resel, 1883 bis 1954, ab 1933 illegales Mitglied der NSDAP, seit 1938 wichtiger Funktionsträger der Nationalsozialisten, verbreitete Judenhass in Printmedien und Rundfunk. Die Welser Initiative gegen Faschismus hat im Vorjahr das Thema Franz-Resel-Straße in die Öffentlichkeit gebracht. Sie spricht sich für eine Umbenennung der Straße aus und schlägt vor, sie nach dem jüngsten NS-Opfer in Wels zu benennen, nach Elfriede Grünberg. Der Vorsitzende der Welser Initiative gegen Faschismus, Werner Retzel, spricht im Interview über den Umgang mit braunen Flecken in Wels.
Mittlerweile ist es ja schon fast ein Jahr her, dass ihr als Welsinitiative gegen Faschismus das Thema Straßennamen in die Öffentlichkeit gebracht habt, speziell eben in Bezug auf die Franz-Resel-Straße in Wels. Und in Linz hat es ja dazu auch Untersuchungen gegeben und Empfehlungen der Historikerkommission. Und da wird jetzt unter anderem der Reselweg umbenannt. In Wels gibt es ja darüber noch keine Entscheidung. Da gibt es ja noch derzeit eine Untersuchung durchs Stadtarchiv. Kannst du da kurz ein bisschen über den Stand der Dinge erzählen. Was wisst ihr jetzt darüber?
Ja, der Stand der Dinge ist folgendermaßen. Der Archivar Kitzmantel hat mir letztes Jahr gesagt, dass die Kommission bis Ende des Jahres entscheiden wird. Das hat sie mittlerweile schon verzögert. Mein letzter Wissensstand ist der, das heißt ja, im ersten Quartal dieses Jahres soll es eine Entscheidung geben oder soll es zumindest einmal eine Diskussion angestoßen werden. Die Kommission, die das in Wels entscheidet, ist ja keine unabhängige Historikerkommission, sondern ist eigentlich magistratsintern. Das heißt, die Befundung, die da stattfindet, wird ja von Beamten der Stadt Wels durchgeführt. Es ist keine unabhängige Historikerkommission, wie es angedeutet wurde. Wie das ausfallen wird, weiß ich nicht. Der Herr Kitzmantel hat mir gesagt, ich werde überrascht sein, wie das ausgeht. Also meine Überraschung bisher hält sich in Grenzen. Wir werden schauen, was in den nächsten Wochen oder Monaten rauskommt. Bis Ende März sollte es auf jeden Fall eine Entscheidung geben.
Bevor wir ein bisschen ins Detail gehen, auch zu den Hintergründen überhaupt von Franz Resel, stellt sich mir die Frage, warum das jetzt Thema geworden ist oder im letzten Jahr Thema geworden ist. Man hätte doch viele Jahre Zeit gehabt, das schon früher zu verarbeiten.
Naja, ich glaube, dass die Diskussion um die Franz-Resel-Straße nicht bewusst jetzt viel später angestoßen wurde, als damals die braune Fleckendiskussion stattgefunden hat. Zum damaligen Zeitpunkt waren im Wesentlichen andere Punkte, die in Kritik geraten sind. Unter anderem war eben da auch die Umbenennung der Kernstockstraße im Gespräch, die mittlerweile auch durchgeführt worden ist, in die Thomas-Mann-Straße. Ich glaube einfach, es dauert ein bisschen, bis man alle Relikte der Vergangenheit irgendwo katalogisiert und dann auch aufarbeitet. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Wir haben doch in den letzten Jahrzehnten einige Sachen, die als ja, so Relikte der NS-Zeit in Wels nur auffindbar waren, einer, glaube ich, halbwegs guten Lösung zugeführt. Es sind die braunen Flecken mehr oder weniger beseitigt worden, wenn man so sagen kann. Und es passiert halt jetzt laufend wieder was. Ja, wir haben in der Zwischenzeit versucht, andere Straßennamen einzufordern. Es ist die Riesa-Höllermann-Straße benannt worden, es ist die Rosa-Jochmann-Straße benannt worden. Und es dauert einfach eine Zeit, bis man wirklich auf alles draufkommt. Ich habe zum Beispiel nicht alle Welser Straßennamen im Kopf. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt noch mehrere Sachen, die man bearbeiten müsste, dann muss ich an die Stelzamer Straße denken zum Beispiel. Nicht? Ganz ein heikles Thema in Oberösterreich. Und die Franz-Redl-Straße ist halt schon langsam ins Bewusstsein gerückt, auch weil befreundete Historiker uns darauf aufmerksam gemacht haben. Es gibt da noch ein paar sogenannte braune Flecken, unter anderem die Franz-Redl-Straße.
Welche anderen Straßen gäbe es denn da noch in Wels? Also in Linz zum Beispiel, da hat ja die Historikerkommission 64 belastete Straßennamen ausfindig gemacht. 4 sollen jetzt umbenannt werden. Wie schaut es da in Wels aus?
Ja, wir haben jetzt zumindest nichts im Fokus, was jetzt noch umbenannt werden sollte. Wie gesagt, die Stelzamer Straße ist eine Sache, die schon des Längeren schwelt, sagen wir mal so. Ist halt wirklich eine sehr problematische Geschichte, was Landeshymne betrifft, was Oberösterreich im Gesamten betrifft. Es hat ja vor kurzem an der Bruckner Uni, glaube ich, in Linz eine Veranstaltung gegeben, wo im Stelzamer im Mittelpunkt gestanden ist und wo die Studierenden der Bruckner Uni doch sehr kritisch hinterfragt haben. Es ist dem Herrn Landeshauptmann wahrscheinlich nicht so sehr, hat ihm nicht so sehr gepasst, aber die Kritik an Stelzamer und an seinen antisemitischen Ausfällen ist klar. Also das wäre eine Straße, wo man sagen kann, da müsste man eigentlich was tun, aber gut Ding braucht Weile. Jetzt schauen wir mal, wie es mit Franz Redl ausschaut, ob da irgendwas weitergeht.
Jetzt haben sich Schüler des Wallerer Gymnasiums in Wels intensiver mit der Franz-Resel-Straße und mit dem Franz-Resel beschäftigt. Und in ihren Recherchen sind sie einerseits draufgekommen, dass man gar nicht so viel über ihn findet. Also wenn man jetzt zum Beispiel einfach eine Internetrecherche macht. Und sie sind auch draufgekommen in Straßenumfragen, dass die Menschen eigentlich nichts über ihn wissen. Kannst du kurz erzählen, was es über ihn aus deiner Sicht zu wissen gibt?
Ja, das stimmt natürlich, dass im Allgemeinen über Resel nicht sehr viel bekannt ist. Er ist 1954 gestorben und bis zu diesem Zeitpunkt war er nicht unbedingt der Säulenheiliger, aber doch ein weithin bekannter Humorist, unter Anführungszeichen. Seine Nazi-Vergangenheit war natürlich nie Thema. Er war in Glasenbach interniert. Das heißt, wenn ich in Glasenbach bin, dann bin ich ja zumindest halbwegs belastet. Da bin ich kein reiner Mitläufer mehr, sondern durchaus ein eher hochrangiger Nazi gewesen. Von Resel wissen wir, dass er relativ bald, nämlich 1933, laut eigenen Angaben der NSDAP beigetreten ist. Er hat das zwar nach dem Krieg geleugnet, sagen wir so, und hat gesagt, er ist erst 1938 oder 1939 zur NSDAP gegangen, ist dann relativ schnell ein Linzer Ratsherr geworden und war dann auch in der Reichsschrifttumskammer vertreten. Also so ganz unbelastet war er nicht, der gute Mann. Ist, sagen wir mal, die reine Nazi-Karriere. Er hat das große Glück gehabt, dass ihn der Bürgermeister Koreff nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach Ende des Zweiten Weltkrieges, mehr oder minder aus Glasenbach herausholen wollte. Und er hat dann auch, der Koreff hat dann mit Hilfe auch anderer geschafft, dass er relativ schnell wieder publizieren hat dürfen und wieder auftreten dürfen. Das heißt, er ist in diesem Sühneverfahren ist er mehr oder minder entkommen durch die Hilfe von Ernst Koreff. Das heißt, er hat dann relativ bald wieder Auftritte machen können und er hat auch wieder publizieren können. Es gibt von ihm einige Bücher, die nach wie vor erhältlich sind. Es sind nicht viele, aber doch einige. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich in diesen Publikationen auch seine judenfeindlichen Äußerungen wiederfinden, die nachweisbar vorhanden sind.
Wie kann das sein, dass eine Person, eben wie der Franz Resel, so bald auch rehabilitiert worden ist und dann eben in der Unterhaltungsbranche dann noch einmal Karriere gemacht hat? Ist das auch so typisch für die Nachkriegszeit in Österreich?
Na, ich glaube schon, die Aufarbeitung der NS-Zeit auch und besonders in Oberösterreich, war natürlich eine, wo man sehr viel Belastete sehr schnell wieder in das öffentliche Leben integrieren wollte. Revanchegedanken waren sehr selten. Es war eher das Gefühl da, man muss diesen Leuten wieder einen Einstieg in das normale gesellschaftliche Leben ermöglichen, was unter anderem auch damit zusammenhängt, ist natürlich, dass man sie für die Parteien wieder gewinnen wollte. Ja. Jede Partei hat versucht, die Belasteten irgendwo wieder zu integrieren. Man sieht es jetzt erst, was da alles passiert ist in der damaligen Zeit, indem halt jetzt auf filmischer Ebene zum Beispiel gewisse Dinge wieder ans Tageslicht gebracht werden. Es gibt Recherchen von namhaften Historikerinnen und Historikern, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Man sieht ja schon, dass sehr viel im Argen gelegen ist. Bei Resl wundert mich, dass ihn ein sozialdemokratischer Bürgermeister, der selber unter den Nazis gelitten hat, so frank und frei wieder integrieren wollte in das öffentliche Leben. Vielleicht war auch ein Bedürfnis da, dass ein Humorist, ja, ein volksnaher Humorist, vielleicht schneller wieder auftreten oder publizieren sollte. Die Zeit war scheiße und man hat vielleicht ein bisschen an Humor braucht, man hat lachen wollen und hat da die Nazi-Vergangenheit des Franz Resl sehr wohl ausgeblendet.
Wie schon erwähnt, also die Schüler sind auch draufgekommen, dass einfach sehr wenig, also wenn man nicht intensiv, bewusst nach Informationen sucht, findet man eigentlich nicht so viel. Also sie haben selbst auch im Stadtarchiv nachgefragt, auch beim ORF im Archiv nachgefragt und da Informationen bekommen. Sollten solche Informationen nicht viel leichter zugänglich sein, öffentlich zugänglich sein?
Grundsätzlich natürlich ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Wissensstand, den Franz Resl betreffend, beruht auch im Wesentlichen auf die zugänglichen Seiten im Internet. Es ist aber relativ wenig. Man muss schon wirklich tiefer forschen und in die Materie eintauchen, damit man über ihn mehr erfährt. Und da muss ich sagen, diese Linzer Historikerkommission hat da exzellente Arbeit geleistet. Also die haben da wirklich sehr, sehr viel recherchiert, sehr gut recherchiert und das auch auf den Punkt gebracht in der Zusammenfassung, die sie da abgeliefert haben, muss man schon sagen. Also ich bin neugierig, wie sich die Welser Historikerkommission mit dem Thema auseinandergesetzt hat und was die an Ergebnissen liefern können, damit man sich wirklich ein Bild machen kann über die belastete Vergangenheit von Franz Resl.
Wie nimmst denn du das Interesse eigentlich an dem Thema wahr oder das Bewusstsein dafür? Es gibt ja durchaus Bewohnerinnen und Bewohner in der Reselstraße, die gar nicht wissen, wer diese Person ist und sie vielleicht auch die Frage noch nie gestellt haben. Wie nimmst denn du das Interesse daran wahr, jetzt außerhalb des antifaschistischen Kosmos?
Ja, die ersten Reaktionen, die ich gekriegt habe, nachdem unsere ersten Pressemitteilungen erschienen sind, waren von Tränen überströmter Fassungslosigkeit bis hin zu einer eher kritischen Meinung, zu einer möglichen Umbenennung. Ich glaube, dass die meisten Leute nicht gewusst haben, wer er ist, die dort wohnen. Und die wenigen, die es gewusst haben, die melden sich natürlich jetzt nicht zu Wort. Die Betroffenheit ist meines Erachtens eher der Tatsache geschuldet, dass die Leute Angst haben, dass einfach durch eine mögliche Umbenennung, wie wir sie fordern, sehr viel administrativer Aufwand auf sie zukommt. Das ist so meine Meinung. Die Aufnahme außerhalb der antifaschistischen Szene, würde ich sagen, ist eher neutral. Es hat einige wenige Mitteilungen oder Artikel in der regionalen Presse gegeben. Kronenzeitung, Nachrichten, Bezirksrundschau. Aber die Reaktionen aus der Bevölkerung halten sie im Wesentlichen sehr im Rahmen.
Da wäre wahrscheinlich mehr Aufklärungsarbeit, wahrscheinlich nicht nur in Bezug auf den Franz Resl, sondern auch vielleicht andere Themen aus der NS-Zeit wichtig. Das Schulprojekt in der Wallerer Straße war deswegen auch so erfolgreich, weil es halt im Rahmen eines Wahlpflichtfaches stattgefunden hat und nicht so im Regelunterricht, wo man wahrscheinlich über das auch gar nicht so spricht. Siehst du da jetzt die Aufgabe, mehr auch in der Schule oder auch in der politischen Bildung, da mehr über Themen der NS-Zeit zu lernen, außerhalb jetzt von dem üblichen, dass halt, ja, es gibt immer Schülerexkursionen nach Mauthausen. Selten schon nach Hartheim, sonst passiert eigentlich nicht so viel, oder wie ist das da, deine Warnung? Du warst ja selber in einer Schule aktiv auch.
Ja, ich habe da jetzt zwei verschiedene Sichtweisen. Die eine Sichtweise, bezieht sich jetzt auf meine Tätigkeit als Lehrer. Ich meine, ich habe fast 40 Jahre an einem Gymnasium unterrichtet, unter anderem auch im Wahlpflichtfach politische Bildung. Das hat es damals noch gegeben. Mittlerweile gibt es an unserer Schule, glaube ich, nicht mehr. Damals ist relativ viel zu dem Thema gearbeitet worden, auch in den anderen Fächern. Das heißt, lehrplankonform war das alles. Man hat in allen Gegenständen im Wesentlichen politische Bildung unterbringen können und hat damals auch relativ viel über NS-Zeit, Faschismus, Rassismus und so weiter erfahren und auch den Schülern und Schülerinnen vermitteln können. Das ist mittlerweile schwieriger geworden, weil sie natürlich die Inhalte auch geändert haben. Ja, es ist jetzt sehr viel kompetenzorientiert und. Es gibt immer noch die Exkursionen nach Mauthausen, es gibt Exkursionen nach Ebensee, vielleicht auch nach Hartheim oder anderen Einrichtungen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Natürlich sollte mehr gemacht werden. Ich habe halt immer die Angst gehabt, wie ich unterrichte, war eine Lehrergeneration, die so aus der 68er rausgekommen ist und die natürlich auch sehr motiviert waren, den Schülerinnen und Schülern genau diese Dinge näher zu bringen. Ich habe dann oft schon befürchtet, dass es eine Überfrachtung gibt. Ja. Wir haben Zeitzeugenprogramme gehabt, wir haben Exkursionen gemacht, wir haben Schulprojekte gemacht, wie jetzt der Kollege Müller in der Wollerer Straße. Und natürlich sind genau solche Projekte das Beste, was man tun kann. Ja. Die Welser Stolpersteine sind von Schülerinnen und Schülern von mir durch Recherche ermöglicht worden. Der Erinnerungsweg ist ein Projekt gewesen von der BEDAG, die Welser Vergangenheit oder die Spuren der NS-Zeit in Wels einfach beleuchten. Und das war einfach ein super Projekt. Ja. Das ist alles schon ein bisschen Vergangenheit. Ja. Und ich glaube schon, dass es wichtig wäre, dass man nach wie vor genau diese Dinge anspricht und die Schülerinnen und Schüler motiviert, sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Die Zeitzeugen sterben. Das heißt, es gibt bald kein mehr. Es wird dann nur mehr Oral History geben oder es wird halt ein paar Videoaufnahmen geben zu dieser Zeit von authentischen Berichten her gesehen. Ja. Aber irgendwann wird das einmal vorbei sein. Und dann nur aus Büchern, aus Videos, aus Tondokumenten zu lernen oder zu verstehen, wird schwierig werden.
Um nochmal auf die Straßennamen zurückzukommen konkret. Du hast das schon erwähnt, die Wels-Initiative gegen Faschismus fordert eine Umbenennung. Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene Positionen. Es gibt andererseits dann die Position, laut der es gescheiter wäre, eine Zusatztafel anzubringen, damit auch das nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Ja, damit man eben hat eine Zusatztafel, die dann klar benennt, auch für was diese Person gestanden ist, ja, in dem Fall auch für Antisemitismus zum Beispiel. Mhm. Was spricht jetzt aus deiner Sicht für eine Umbenennung und was spricht gegen eine Zusatztafel?
Da gibt es natürlich sehr differenzierte Meinungen dazu. Ja, also unsere Position ist, dass wir eine Umbenennung wollen, weil wir auch der Elfriede Grünberg, dem jüngsten NS-Opfer in Wels, eine Art Denkmal setzen wollen. Ja, eine Benennung einer Straße nach einem Menschen hat ja zwei Seiten. Ich kann jetzt sagen, ich würdige jemanden für etwas oder ich gedenke eines Menschen, ja, indem ich ihm einen Straßennamen gebe. Und ich kann andererseits sagen, okay, ich mache darauf aufmerksam, was diese Person gemacht hat. Jetzt kann es natürlich so ausgehen, dass dann steht da Franz Resl, Mundartdichter und weiß ich nicht, was nur, und er hat dann praktisch diesen Straßennamen deshalb erhalten, weil er so ein super Mensch war. Die Tatsache, dass er Jüdinnen und Juden mit Ungeziefer auf eine Stufe gestellt hat, wird man auf einer Zusatztafel nicht hinschreiben können. Das wird es nicht geben. Also was steht auf einer Zusatztafel? Belasteter NS-Humorist oder irgendwo? Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist. Eine Zusatztafel hat meines Erachtens dann einen Sinn, wenn ich eine entsprechende Legende dazu habe. Ja, die habe ich bei einer Zusatztafel bei einer Straße nicht. So viel Platz ist nicht. Ja. Also wir sind eher für eine Umbenennung und wir möchten gern, dass es eine Elfriede-Grünberg-Straße gibt. Das ist uns sowieso ein großes Anliegen, weil wir ja jährlich den Elfriede-Grünberg-Preis vergeben, Anerkennungspreis für antifaschistische oder zivilgesellschaftliches Engagement. Das war uns ein Anliegen.
Genau, ihr vergebt ihm einmal im Jahr diesen Elfriede-Grünberg-Preis. Kannst du zur Elfriede Grünberg dann vielleicht noch ein paar Worte sagen?
Ja, Elfriede Grünberg war das jüngste Opfer der rassistischen NS-Ideologie. Sie ist 13-jährig nach Malitrostinetz deportiert worden und dort umgekommen mit ihrer Mutter und mit ihrer Tante. Aus ihrer Familie hat der Vater überlebt. Der hat flüchten können, bevor er deportiert werden sollte. Und es gibt noch ein, zwei Verwandte, die überlebt haben. Aber die Elfriede ist mit ihrer Mutter und mit ihrer Tante zuerst nach Wien gekommen und dann von Wien nach Malitrostinetz deportiert und dort getötet worden. Sie ist eines der Opfer, der Welser Opfer des NS-Regimes. Es gibt noch einige andere, die eben auch auf einem Mahnmal im Polheimer Park verewigt sind. Und es gibt auch Stolpersteine, sogenannte Stolpersteine von Künstler Demnig, gestaltet worden in der Knorrstraße, wo ihm für sie Stolpersteine verlegt worden sind.
Straßennamen, durch die der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird und nicht den NS-Ideologen. Das fordert die Welser-Initiative gegen Faschismus. Laut dem Rechtsextremismus-Experten Thomas Rammersdorfer gäbe es in Wels noch weitere Straßennamen, die kritisch untersucht werden könnten. Etwa wenn sie nach Personen benannt worden sind, die schon vor dem Anschluss beim Bund Deutscher Schriftsteller Österreichs Mitglied waren. Das Bekenntnisbuch österreichischer Dichter ist die bekannteste Publikation dieser NS-Dichter. Einige dieser Dichter hat Rammersdorfer in einem Artikel auf seiner Webseite aufgezählt. Dazu gehören Max Mell, Karl-Heinrich Wackerl, nachdem die Wackerlstraße benannt worden ist, und Franz Karl Ginsky, nachdem die Ginsky-Straße benannt worden ist. Ginsky hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin in rechtsextremen Publikationen veröffentlicht. Außerdem ist er Autor der niederösterreichischen Landeshymne. Eine kritische Betrachtung wird dabei ähnlich schwierig sein wie bei Franz Stelzhammer in Oberösterreich. Rammersdorfer empfiehlt außerdem, auch in anderen Orten Oberösterreichs achtsamer durch die Straßen zu gehen, etwa in Gunskirchen oder in Machtrenk.